Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Uli Arnold und das Thema heute Theater Neu-Ulm und bei mir zu Gast Heinz Koch.
Hallo,
Heinz.
Guten Tag.
Heinz, mach mir erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, dass du so ein bisschen was von dir erzählst, deinen Werdegang, wie du zum Theater gekommen bist, solche Dinge einfach.
Ja, ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter und sage das, was alle Künstler sagen. Ich habe eigentlich von Kindsbeinen an mit Bühne und Theater zu tun gehabt. Tatsächlich also ganz früh mit Handpuppenspiel und Kabarett in meinem Jugendalter. Zu der Zeit gab es so viele Kleinbühnen noch nicht. Ich habe dann noch zwei andere Berufe ausgeübt und habe aber parallel immer wieder zur Bühne gefunden und habe dann irgendwann auch den Weg eingeschlagen, die notwendigen Zertifikate zu erwerben, die man da haben sollte, müsste. Also ich habe die Bühnenreife, sowohl für die Bühne als auch für Film und Fernsehen, solche Abschlüsse gemacht und ja, und jetzt seit 37 Jahren bin ich hier in Ulm aktiv, bühnenmäßig, und habe etwa vor 20 Jahren sozusagen mich selbstständig gemacht, alles andere wieder abgebrochen, was ich bis dahin so an Brotberufen hatte, und habe mich jetzt ganz konzentriert auf diese Geschichte mit einem eigenen Theater.
Vielleicht eine Zwischenfrage, diese Qualifikationen, du hast gesagt, das wäre so Art, ja, Diplom oder so, das hast du irgendwo studiert, München, oder wo hast du das gemacht?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Normalerweise ist der Schauspielberuf dadurch gekennzeichnet, dass er als künstlerischer Beruf auch die Hochschulreife haben muss. Also man muss normalerweise als Schauspieler Abitur machen und kann dann eine Kunsthochschule besuchen, zum Beispiel Hochschule der Künste in Berlin. Die Voraussetzung eben ist eben, dass man die Studienbefähigung hat. Es gibt aber jetzt inzwischen sehr viele andere Wege, und es gab auch schon immer einen Weg, der über das sogenannte Eleventum ging. Das heißt, man ist in ein Theater eingetreten und hat dann da alle möglichen Arbeiten ausgeführt, hat dann dabei aber auch die Fächer alle belegt, die man normalerweise auf der Schauspielschule auch hat. Also zum Beispiel Sprechunterricht, bestimmte Dinge im Bereich des körperlichen, Fechten, Tanzen. Und das hat man meistens mit Externen dann gemacht. Ich habe also Gesangslehrerin gehabt, ich habe Sprechlehrer gehabt und habe also dann irgendwann mich angemeldet zur Bühnenreifeprüfung. Damals ging das über eine sogenannte paritätische Kommission. Das war eine Kommission, die paritätisch zusammengesetzt war aus verschiedenen Sparten. Also da waren Schauspieler, die in der Prüfungskommission, da waren Intendanten drin. Irgendwie war vertreten auch die Gewerkschaft, die Bühnengewerkschaft. Und da hat man dann vorgesprochen, es wurde verpflichtend gemacht, dass man drei Vorsprechrollen im klassischen Bereich hat und drei im modernen Fach, und die musste man dann anbieten, und die haben dann gesagt, gut, dann bringen Sie mal im klassischen diese und jene Rolle, oder im modernen Fach hätten wir gerne das und jenes gehört. Und wenn man da reüssiert hat, wurde noch so ein Interview gemacht, dann hat man sie entweder bekommen, diesen Abschluss, oder man hat ihn nicht bekommen.
Ja. An welchem Theater warst du denn, Eleve?
Ich habe im Theater in der Westentasche hauptsächlich.
Also hier in Ulm, ja. Beim Herrn Dendler.
Ja.
Beim alten Dendler noch.
Genau, ja.
Es gibt ja, man muss ja mal gucken. Da.
Ja.
Ja, also da war dann so eine Kommission, und du hast dann also letztendlich diese Reifeprüfung bestanden.
Ja, die war in Karlsruhe am Staatstheater. Und dann habe ich anschließend noch das hieß damals ZBF in München, heißt so ZAV. Das ist praktisch das Arbeitsamt für Künstler bei den großen Landesarbeitsämtern, und da habe ich mich auch beworben und habe die Reifeprüfung dann noch für Film und Fernsehen gemacht, und die habe ich auch bestanden.
Ja. Das ist so ähnlich gelaufen.
Ja.
Also das heißt irgendwie vorsprechen.
Ja, du musst dann eben diese Rollen gearbeitet haben, und entweder kommst du bei den Jungs und Mädels da an oder die sagen, oder nee, machen nicht. Sie noch mal eine Runde, oder das war jetzt gar nichts.
Ja.
Das gibt's auch natürlich.
Ja.
Ne?
Kannst du dich erinnern, in Karlsruhe bei dieser Bühnenreifeprüfung, was waren das für Texte, die du da vortragen musst?
Also eins, da habe ich nicht so gut mit reüssiert, da waren sie ein bisschen pikiert, weil ich habe den verrückten Arzt aus dem eingebildeten Kranken von Molière vorgesprochen und den habe ich ziemlich eigenwillig gemacht. Da haben sie gesagt, ja, das hätte ihnen nicht unbedingt so gefallen, das war nicht so schulmäßig irgendwie, das hätte doch ein bisschen getragener und so weiter sein müssen. Da habe ich ziemlich kabarettistisch gemacht, muss ich sagen. Und die zweite, mit der ich sie allerdings richtig geschlagen habe, das war ein Monolog aus dem Stück Die Insel von Essel Fugard, ein ganz tolles Stück. Es dreht sich um zwei Gefangene in einem Knast und der Essel Fugard ist eigentlich Engländer, aber hat damals in Südafrika gewohnt und hat dieses Stück geschrieben mit zwei farbigen, also mit zwei Südafrikanern, die in Robben Island in dieser berühmten, berüchtigten Gefangeneninsel gesessen hatten und die sozusagen aus ihrem eigenen Erleben ihm den Stoff geliefert haben. Und die Story ist ganz einfach, die beiden sind zusammen in einer Zelle und der Gefängnischef hat gesagt, wir machen jetzt mal so eine Art bunten Abend. Jede Zelle muss was machen. Und der Intellektuelle von den beiden, der hat dann gesagt, da habe ich eine Idee, wir spielen die letzte Geschichte der Antigone. Ich bin der Kreon, der König, der die Antigone zum Tode verurteilt und du spielst dann die Antigone. Und wie das jetzt zwischen den beiden abgeht, der Winston, ein ziemlich macho-mäßiger Mensch, den habe ich gespielt, der war stinksauer, dass er eine Frau spielen sollte. Die haben sich dann also Brüste gebastelt und Halsketten aus Nägeln und sowas. Ja. Und dann musste er natürlich im langen Hemd sozusagen auftreten als Frau und hat gesagt, das mache ich nicht, die lachen mich doch alle aus, das gibt's nicht. Und das Verrückte war dann hinterher, der Kreon verurteilt ihn dann und sagt, also du hast mir nicht gehorcht, sondern deinen ominösen Göttern und dafür sperre ich dich jetzt lebenslang ein, ich mauere dich ein. Der Dumme war, der Winston, den ich gespielt habe, hatte lebenslänglich, während der den Kreon gespielt hat, der John, der hatte nur noch 3 Monate. Und er musste jetzt also sozusagen die letzten Sätze, weil er nimmt dieses Schicksal auf sich, im Bewusstsein, dass er eigentlich nicht mehr nur die Rolle spielt, sondern auch sein eigenes Schicksal. Und das habe ich ziemlich erschütternd dargestellt und hat sehr gut geklappt. Also in beiden Fällen, das habe ich in München auch nochmal gemacht.
Also du warst die Antigone.
Ja, ich war die Antigone dann.
Okay, wie bist du eigentlich hier nach Ulm, nach Neu-Ulm gekommen?
Also nach Ulm bin ich gekommen beruflich. Ich war damals beim großen bundesdeutschen Verein tätig, der seine Leute in ganz Deutschland verteilt hat immer wieder mal. Und ich bin dann irgendwie nach Ulm gekommen und habe dann also wieder gleich meine Fühler ausgestreckt.
Das erste Mal Verein?
Ja.
Ja, da gibt es viele Vereine.
Ja, da gibt es viele Vereine. Das ist ein großer Verein, eine Firma, über die ich nicht mehr so gerne spreche so, heutzutage.
Okay. Ja. Okay, also eine Firma.
Eine Firma, ja. Und okay, das Zweite ist, also wie gesagt, da habe ich parallel immer alles Mögliche gemacht, auf eigene Faust. Ich habe als Jugendlicher mit 18 zusammen mit zwei anderen Freunden eine ehemalige Kirche umgebaut zu einem Veranstaltungsort, in dem wir haben damals Tanzabende veranstaltet, so hieß das. Das waren eigentlich Rockkonzerte, nur damals nannte man das noch nicht so. Mhm. Das war zu der Zeit, als gerade die Rolling Stones rausgekommen waren und die Beatles. Und es kam darauf an, Bands zu finden, die möglichst das, was wir da ab und zu im Radio gehört haben oder der ein oder andere auf einer Schallplatte hatte, das war ja nicht so weit verbreitet. Da kam es darauf an, diese Bands zu finden, die diese Stücke nachspielen konnten, möglichst mit dem kleinen Knacksen in der Rille sozusagen. Also die wurden engagiert. Und das haben wir also in diesem Saal gemacht. Wir haben auch viele andere Sachen gemacht, weil es, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wie man vielleicht ein bisschen hört. Und das fing bei uns an, dass wir es gemacht haben, so 64 etwa. Und 1964 ist in Essen, einer ziemlich großen Stadt mit fast 700 Einwohnern damals, ist da die allererste Diskothek aufgemacht worden. Das gab es ja vorher gar nicht. Und in unseren Vororten, wo wir gewohnt haben, wo auch kaum Bus oder Straßenbahn fuhr oder es ziemlich weit war mit dem Fahrrad, wer will schon in die Disco mit dem Fahrrad fahren, nee, haben wir sozusagen unseren eigenen Veranstaltungsort gemacht und haben dann da auch von der Stadtbildstelle uns einen Projektor ausgeliehen und Filme irgendwo beim Verleih besorgt und haben dann auch Filmvorführungen gemacht. Wir haben Tanzkurse veranstaltet. Wir haben selbst kabarettistische Programme gemacht damals, musikalischer Art und auch textlicher Art. Musik haben wir gemacht als Kiffelgroup, das kennen viele Leute auch nicht mehr, das war damals noch ziemlich bekannt. Es gab also berühmte amerikanische Vorbilder. Das Schlagzeug ist da immer ein Waschbrett. hat dann vielleicht ein ganz winziges Becken oder sowas. Und ja, der Bass ist meistens aus einer alten Teekiste gemacht worden, die so ein ganz spezielles Holz hatte, die Teekiste. Und dann nur ein Besenstiel da drauf und eine Wäscheleine. Und wenn man die spannt oder loslässt, dann gibt es höhere oder tiefere Töne. Man braucht nur ein einziges Instrumentalgerät, was auch Melodie spielen konnte. Und das war bei uns eine Klarinette. Einer hat eine Klarinette gespielt. Und dann hat man sich auch noch als Begleitinstrument eine Trompete gebastelt, also nur ein Mundstück und da so ein Schlauch drauf und vorne so ein Trichter, wo man normalerweise Flüssigkeiten in Flaschen einfüllt. Ja. Und den konnte man auch stopfen und konnte das so spielen. Also das war unsere Skiffelgroup. Und dann haben wir also eigene Musik gemacht und Texte und natürlich haben wir parodiert. Das Witzigste war eben 64 oder so, haben dann alle sich Perücken besorgt, um wie die Beatles auszusehen. Das war, ja. Wir kannten die eigentlich nur aus der einen oder anderen Sendung im Fernsehen und im Rundfunk gab es eine einzige Sendung in Nordrhein-Westfalen, die war immer donnerstags. Die hat ein gewisser Chris Howland moderiert, das war eine halbe Stunde. Da hast du mal Lieder gehört, die nicht so normal irgendwie liefen. Sonst lief also eben Durchschnittsschlager und sowas. Und da war dann, und wer konnte, wir waren ja in der Nähe zu Holland, der hat dann Hardo Hilversum gehört mit der zweiten Programme. Die haben die Teenagers Musikparade geführt, ne? Und da hast du dann auch mal Stücke gehört, die schon aus Amerika kamen oder so. Also es war ganz wenig und ganz selten. Deswegen war es so wichtig, selbst was zu veranstalten. Viele Leute wissen es ja gar nicht. Es gab da noch keinen Kassettenrekorder, was sie heute auch nicht mehr wissen, was das noch ist. Ja, kaum jemand hatte einen Plattenspieler, auf dem eine 45er-Platte laufen konnte. Es waren alles so alte Truhen. Die Eltern hatten da so ganz große Kisten stehen und da liefen eben diese 78er-Schellack-Platten drauf. Ja? Also, und Langspielplatten in dem Sinne gab es da auch nicht. Ja. Also, ziemlich lange her. Ja. Und das hat gezwungen, selbst zu veranstalten. Und deswegen ist bei mir so ein bisschen drin, immer wieder zu gucken, wo man aktiv ist, Ideen zu entwickeln und nicht darauf zu warten, dass andere was machen und dir was servieren und das irgendwie.
Ja, klar. Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und wie ich jetzt so rausgehört habe, du hast also sehr, sehr früh angefangen, Sachen aufzuziehen, Veranstaltungen aufzuziehen, künstlerisch tätig zu werden. Und wie es dann letztendlich zum Theater Neu-Ulm kam, das hören wir dann nach der Musik. Bei uns zu Gast Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm. Heinz, du hast so ein bisschen so deine Anfänge, deine Reifeprüfung im Theater, deine Lehrjahre als Eleve, Westentaschentheater so ein bisschen beschrieben. Wie ist es dann zum Theater Neu-Ulm gekommen?
Ja, wir hatten irgendwann hatten die Claudia Riese, die ja auch in dem Ensemble war, und ich die Idee, dass wir uns künstlerisch selbstständig machen sollten, weil auch in kleinen Theatern, wo so ein Patriarch ist, die Beengungen doch ziemlich groß sind, wenn man sein eigenes Ding machen möchte. Außerdem war ein personeller Wechsel eingetreten, über den man auch nicht so unbedingt sich ausbreiten muss. Auf jeden Fall haben wir dann 1994 gesagt, wir machen was Eigenes und haben dann angefangen mit einem Programm, das wir zwei zusammen spielen konnten. Das hieß damals Liebe und andere Katastrophen. Und dieses Programm haben wir also in vielen, vielen Variationen bis heute beibehalten. Es gibt inzwischen seit ungefähr einem Dreivierteljahr eine Nachfolge, die heißt Liebe und andere Katastrophen FF, also für Fortgeschrittene. Und damit gehen wir dann damit um, was wir selbst sozusagen aus diesen vielen Jahren gelernt haben. Blöd war, Claudia Riese und ich haben leider uns den Titel nicht patentieren lassen. Dieser Titel ist dann einmal benutzt worden für einen abendfüllenden Film und dann auch noch für eine mehrteilige Fernsehserie. Und Gott sei Dank hat uns keiner belangt, dass wir es aufgeben müssen. Meist ist so, wenn irgendjemand mit viel Geld einen Titel klaut oder für sich okkupiert, müssen die kleineren zurückzucken. So war es zum Beispiel bei den Fantastischen Vier, die es in Ulm auch gab als Künstlergruppe. Die mussten dann den Fantastischen Vier aus Stuttgart gegenüber die Segel streichen und auf ihren Namen verzichten. Bei uns war es nicht so. Und dieses Programm haben wir zunächst erstmal ohne eigene Spielstätte und ohne alles gemacht und sind dafür eine Woche nach Berlin gegangen und haben da eine Art Workshop gemacht, wo wir das entwickelt haben. Mit dortigem Publikum am Prenzlauer Berg. Da war eine kleine Gaststätte, die hieß Briefe an Felice, ganz komischer Name für ein Café. Das lag daran, dass der Chef von diesem Café, das war 1994, der war stellvertretender Intendant am Theater in Anklam gewesen, also ein Theatermensch, und hatte jetzt da eine Gaststätte. Und die hatte eine winzige Bühne mit ungefähr 3 Meter Breite und ungefähr 40 Plätzen vor der Bühne. Und er hatte Künstlerfreunde um sich gesammelt. Und warum er sein Lokal so genannt hatte, das hatte auch einen gewissen Grund, weil 2 Türen weiter war das Haus, in dem Felice gewohnt hatte, die Freundin von Kafka. Und die Briefe an Felice waren von Kafka an Felice. Und das war also so eine richtig schöne Geschichte in der Nähe der Emanuelkirche. Und wir haben dann auch 2 Vorstellungen gegeben, für die wollten wir werben. Aber damals war es so, dass allein die Theatervorstellungen zum Beispiel im Tagesspiegel fast eine ganze Seite ausgemacht haben. Und dabei war immer nur der Ort, der Titel und die Zeit. Also es war ein Wahnsinn, was da in Berlin an Veranstaltungen war. Und wir wussten überhaupt nicht, wie wir uns da positionieren sollten. Wie sollten wir in Werbung machen und so. Und haben wir einen Handzettel gemacht, DIN A4 fotokopiert, am Kollwitzplatz aufgehängt und so weiter. Und dann mussten wir es natürlich irgendwie nennen. Und damals war es so, dass gerade zu der Zeit das Schillertheater in Berlin dicht gemacht hat. Da haben wir gesagt, gut, dann nennen wir uns Schillertheater. Wenn ein Schillertheater dicht gemacht wird, oder dann muss er eins wieder aufmachen. Aber Schiller alleine ist blöd, dann nehmen wir gleich Goethe mit dazu. Also Goethe und Schillertheater. Und dann ist es aber in Berlin sowas Altbackenes, Goethe und Schiller. Das will doch keine Sau mitkriegen. Nee. Also haben wir uns autonomes Goethe- und Schillertheater genannt. Ja. Und das war dann wieder zweischneidig, weil einerseits haben dann hier, als wir den Namen beibehalten, haben die Leute gedacht, wie, habt ihr auch so Sturmhauben auf, ne? Also diese ja, wie die Vermummten, ja, also die Autonomen. Nein, wir haben gesagt, autonom heißt einfach nur unabhängig, im Gegensatz zu heteronom, nämlich abhängig. Ah gut, also deswegen haben wir uns ganz lange autonomes Goethe- und Schiller-Theater genannt, August-Theater Neu-Ulm.
Ah, jetzt weiß ich das wieder, August, genau, da habe ich, du warst nämlich schon mal hier und da haben wir nochmal darüber geredet, was das heißt, aber damals erinnere ich mich, haben wir über diese Vorgeschichte nicht
geredet.
Nein,
ja, ja.
Da haben wir nur gesagt, das heißt
es. Das heißt so.
Aber wie dieser Name entstanden ist, jetzt wissen wir es. Also es lohnt sich doch längerfristig zu hören oder auch hier mit dir zu moderieren, dann erfährt man das noch. Ach, so ist das entstanden.
Ja, und dann sind wir also mit dem Titel in Ulm, was hieß August Theater Neu-Ulm, hatte auch was sehr Eigenartiges. Ja, die Leute wussten nicht so genau, was ist denn das überhaupt, wie kommt es denn, da muss man es erklären. Ah ja, und wir haben irgendwie gedacht, das wäre zu schwierig für die Leute. Und als wir dann in Neu-Ulm waren, haben wir das noch beibehalten. Und als wir dann vor 4 Jahren umziehen mussten, war so, wir haben eine Fassade am alten Theater gehabt, die war mit Fassadensubventionsgeldern errichtet worden. Also ein gewisser Prozentsatz, 20% hatten wir Zuschuss bekommen. Und das hat aber eine Folge. Wir haben dann unterschrieben, dass wir 25 Jahre lang diese Fassade beibehalten. Jetzt haben sie uns den Konzertsaal ja unterm Hintern weg abgerissen und wir mussten umziehen und dann hätten wir das zurückzahlen müssen. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt nehmen wir alles, was wir mitnehmen können und bauen das vor die neue Fassade. Das haben wir auch geschafft. Nur eins war nicht möglich. Das große Schild, wo oben drüber stand, August Theater Neu-Ulm, das waren 2 Zeilen und ein ziemlich hohes Glas, mitzunehmen, weil dann wäre ein Fenster des Treppenaufgangs dahinter verschwunden. Das ging nicht. Und das Glas konnte man nicht schneiden. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir eine andere Aufmachung. Und damit das auch schmal genug ist, nennen wir es nur einfach Theater Neu-Ulm. Und da fiel das August weg. Ja, jetzt ist aber dann also ganz schwierig gewesen. Ja, seid ihr denn noch dieses August auch oder gibt es das denn auch noch oder warum ist denn das August nicht mehr da? Es war unglaublich, wir haben gedacht. Also, und daran sieht man, wenn man mal eine Marke versucht hat zu etablieren, dann sollte man sie auf irgendeine Art und Weise beibehalten, sonst hat man große Nachteile. Und ja gut, jetzt sind wir also das Theater Neu-Ulm und wir sind jetzt auch mit dem August damals für 1997 sind wir hierher gekommen. Die ersten 3 Jahre waren wir irgendwie unterwegs. 2 Jahre haben wir im Podium gespielt vom Theater Ulm. Das war unsere Heimat, das war riesig. Damals hat uns der Verwaltungsdirektor, Herr Wolfgang Frauendorf, geholfen, weil da brauchten wir keine eigenen Scheinwerfer, wir brauchten keine eigenen Mischpulte und so weiter. Ja. Und im ganzen Haus waren alle unheimlich freundlich zu uns, die ganzen Kollegen bis hin zu den Bühnenmeistern und so. Die haben uns unterstützt bis dort hinaus. Wir haben dann da auch natürlich dann auf den Fundus zurückgreifen können, auf die Möbel und auf die Kulissen und so. Und dann aber nach 2 Jahren hat sich das ein bisschen ausgelutscht. Es war dann auch schwierig, ein eigenes Gesicht zu behalten. Wir haben recht erfolgreiche Sachen gemacht. Also Liebe und andere Katastrophen waren mordserfolgreich. Die nächste Produktion war ein Loriot-Abend. den auch wir so ungefähr als Zweite oder Dritte in Deutschland überhaupt gemacht haben, haben alle gesagt, L'Oreal, ja spinnt ihr denn? Das kann doch keiner nachmachen. Und überhaupt L'Oreal, ist das denn überhaupt was? Ist das denn überhaupt Theater? Inzwischen war L'Oreal eine Zeit lang einer der meistgespielten Autoren auf deutschen Bühnen. Alle großen Bühnen haben den gespielt, also bis hin zu den großen Berliner Bühnen und so weiter. Das haben wir damals als Zweites gemacht. Und ehrlich gestanden haben sie im Theater Ulm immer so richtig hochgeistige, wirklich also ja, schwere Stücke, meistens völlig unverständlich. Ich erinnere mich an eins, das hieß Fieber. War ein Solo für einen Schauspieler, der die ganze Vorstellung nur auf dem Stuhl sitzen musste und einmal durfte aufstehen, durfte rumgucken, musste sich wieder hinsetzen. Also haben die Leute gesagt, ja. Podium, das geht ja gar nicht. Und da hatten wir dann einen Nachteil. Ja? Also wer bei uns war, hat es toll gefunden und dann ist er da wieder hingegangen und dann sieht er plötzlich was anderes. Also wir wussten, wir mussten irgendwann einständig werden. Und dann sind wir ein Jahr lang im Ballettzentrum Dansaert gewesen. Da haben wir dann am Wochenende immer auf- und abbauen müssen und irgendwann war es dann soweit, dass also das Theater Nolm, das alte, war ja pleite gegangen und jetzt war die Frage, wie geht's da weiter? Und der Gastronom, der Brauerei sehr lieb war, weil da endlich mal wieder auch Pachtverträge abgeleistet wurden und auch Bier verkauft und so, der hat eine Chance gesucht mit künstlerischen Einsprengseln und haben gesagt, du hast ja nicht einen Platz, wo wir dann also proben können und haben uns umgetan, das hat geklappt und so sind wir dann also in den Konzertsaal gekommen.
Das
also
war 97.
97, ja.
Vielleicht nochmal zu dieser Liebe und andere Katastrophen. Also gesagt, okay, Fernsehserie oder so oder Filme heißen so. Um was ging's denn da? Um was geht's da? Weil du hast ja gesagt, aktuell steht jetzt Liebe und andere Katastrophen für Fortgeschrittene an.
Ja.
Klar, es geht um Liebe, aber so ein bisschen bin ich jetzt schon neugierig.
Ja, wir haben uns gesagt, es ist sehr schwierig, darüber zu reden. Passen Männer und Frauen überhaupt zusammen, war der Untertitel. Kam von L'Oreal, ne? Passen Männer und Frauen, der behauptet ja, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Also wir haben dann gesagt, Liebe und andere Katastrophen, passen Männer und Frauen überhaupt zusammen? Und es ging ungefähr so los, dass wir im Publikum gesagt haben, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Aber es ist auch nicht verwunderlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, denn Sie wollen ja etwas mehr Aufschluss über eine Existenzfrage haben, über eine wirklich weltbewegende Frage, nämlich passen Männer und Frauen überhaupt zusammen? Gut, dazu wollen wir Ihnen gerne was sagen und weil es ja so schwierig ist, wenn man sozusagen selbst im System steckt, haben wir uns bei einigen Geistesgrößen umgetan. Und haben wir zum Beispiel gefunden bei L'Oreal, eben Männer und Frauen passen nicht zusammen, oder bei Tucholsky, der hat gesagt, der Mensch zerfällt in zwei Teile, einen männlichen, der nicht denken will und einen weiblichen, der nicht denken kann.
Verwegen.
So, ja, also und jetzt haben wir also eine Figur erfunden, einen Professor, der jetzt über den ganzen Abend sozusagen zunächst mal all seine Weisheiten von sich gegeben hat, was Männer und Frauen so angeht, die Unterschiede, woher die kommen, da waren sehr interessante Sachen dabei und am Schluss hat er dann eingelenkt, hat dann gesagt, ja, es liegt vor allen Dingen wahrscheinlich am Mann, weil er einfach einsehen muss, dass das Pendant, die Frau, für ihn unabdingbar ist. Und der Schluss war dann, den haben wir in Berlin gefunden, hat uns das Publikum geschenkt. Ja. Es ging dann immer um lineare, nicht-lineare Dynamik, also um Chaos-Theorie und so weiter. Ja. Und da hat eine junge Besucherin gesagt, also ihr habt ein sehr schönes Programm, nur am Schluss ist es zu linear. Ihr habt keine richtige Lösung. Mhm. Und dann haben wir dran rumgemacht, haben gesagt, so, der Schluss, jetzt müssen wir drauf kommen. Aha, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Es muss ja nicht alles zusammenpassen, jedenfalls nicht hundertprozentig, war so das Ergebnis dann irgendwie. Ne? Und dazwischen waren aber so viele witzige Sachen irgendwie, die kann ich jetzt alle gar nicht so erzählen, weil zu langwierig ist. Aber es war zum Beispiel so, dass Claudia Riese für sich eine Figur erfunden hat, die dann den so über Gott und die Welt resonierenden Professor Bubble, haben wir ihn genannt, ganz klassisch, dadurch abgestellt hat, dass sie so geknipst hat mit den Fingern. Und dann musste ich im Fries erstarren und dann hat sie ihre Dinge erzählt, als Frau jetzt zum Beispiel, ja, und hat sozusagen die weiblichen Zuschauer mit auf ihre Seite gezogen irgendwie, ne?
Sie war dann aber Frau Professor oder was?
Nein, das war jetzt einfach so, ja. Und es war so, heutzutage kennen ja viele Cavemen, Und da muss ich jetzt sagen, eigentlich war unser Programm so die Urmutter von Caveman. Wir haben das Originalprogramm Caveman dann auch in Berlin gesehen. Ist ja in 12 Versionen in ganz Deutschland zunächst rausgekommen, mit der Esther Schweins als Regisseurin. Wir haben das in Berlin gesehen. War übrigens eine denkwürdige Vorstellung insofern, als der Kollege, der da gespielt hat, hatte das Pech, dass ihm in der ersten Hälfte vor der Pause so nach 20 Minuten etwa sein Headset ausfiel. Und es war auch so ein Saal, ein bisschen so wie hier das Roxy, noch ein bisschen größer, mit Glas. Und wir saßen in der 24. Reihe, da kann man sich vorstellen, wie groß das war. Und der musste dann also plötzlich ohne Headset und Lautsprecher musste der brüllen. Das war ganz doof. Aber es war so, dass viele Texte hätte ich mitsprechen können, weil es basiert alles auf diesen Dingen, die doch alle kennen. Ellen und Barbara Pierce zum Beispiel. Warum Männer das und das und Frauen so und so. Also da ist ja der Mann kommt vom Mars, die Frau von der Venus. Also das ist ja so im Schwange gewesen. Ja. Und als wir das erfunden haben, da war das alles noch nicht so. Und wir fanden das irgendwie dann so spannend und andere Leute auch. Wir haben zum Beispiel im Podium des Stadttheaters dann Besucher aus Reutlingen gehabt, die nochmal wiedergekommen sind und gesagt haben, ich habe euch da auch ein Buch mitgebracht. Ich bin so angeregt gewesen von dem, das müsst ihr unbedingt mal lesen. Mhm. Also solche Geschichten sind da passiert. Yeah. Und einmal waren zwei Frauen drin, die haben dann nachher dann im Konzertsaal haben noch einen Kaffee getrunken und nach der Vorstellung haben gesagt, so, jetzt wissen wir müssen uns scheiden lassen. Da sagt ihr euren Männern nicht, dass es darauf beruht, dass ihr bei uns im Theater wart, sonst brennen wir uns die Bude ab.
Na, ja. Gut, dann würde ich sagen, eine kleine Musikpause ist mal fällig. Und auf der anderen Seite, was mich jetzt natürlich nachher interessieren würde, was ist jetzt eigentlich abgesehen von dem, was ihr für Stücke spielt, das Besondere. Und eine Besonderheit, das habe ich jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, dass ihr Eigenproduktionen macht. Und was sonst noch so am Theater Neu-Ulm bemerkenswert ist, dazu nachher. So, eine Musikpause, die nutzt man natürlich auch für Gespräche, deswegen hätte ich jetzt fast vergessen, dass es ja schon wieder weitergeht. Unser Thema heute, Theater Neu-Ulm mit Heinz Koch als Gast. Heinz, du bist ja zusammen mit der Claudia Riese Leiter des Theaters Neu-Ulm. Jetzt wollten wir aber so ein bisschen auf die Besonderheiten eingehen. Also eine Besonderheit ist ja, dass ihr Eigenproduktion unter anderem macht. Ich meine, natürlich spielt er wahrscheinlich auch andere Sachen, aber Eigenproduktionen. Und was sind sonst noch die Besonderheiten? Oder sagen wir, gehen wir erstmal auf die Eigenproduktion ein und dann kannst du erzählen, was sonst noch so besonders ist.
Also so, Theaterspielen heißt ja, dass man irgendwie vor Publikum etwas macht und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man kann improvisieren, man kann Stücke fertig machen und so weiter. Auf jeden Fall eins ist immer gefragt, sehr viel Idee und sehr viel Fantasie. Und Ideen und Fantasie kann man am besten ausspielen, wenn man nicht gezwungen ist, Texte auswendig zu lernen und sozusagen zu reproduzieren, die andere erfunden haben. Es ist zwar auch sehr schön, es kann auch sehr bewegend sein fürs Publikum, es kann einem auch selbst was bringen, aber wenn man sozusagen ungebunden selbst sagen kann, ich möchte zu diesem und jenem Thema ein Programm machen und das möchte ich so ausgestalten, wie ich das will, ohne dass mir jemand reinredet, dann ist es natürlich hinterher im Ergebnis am erhebendsten. Wir sind auf die Idee gekommen, zum Beispiel, Claudia Riese wollte ein Solo machen und dann, das sind dann so Prozesse, da überlegt man hin und her und dann sind wir auf das Thema gekommen, wie kann man eine Schauspielerin in verschiedenen Rollen präsentieren, die auch ganz verschiedene Hintergründe haben können, diese Rollen, und sind auf das Klassentreffen gekommen. Also Claudia Riese hat ein Programm gehabt, ein abendfüllendes Programm mit festgelegten Texten, in denen sie aber auch, wie man so schön sagt, extemporieren konnte. Also wenn irgendwas passiert oder wenn sie Lust hat oder eine Idee, kann sie von dem bisherigen abweichen und da was einfügen und dann wieder zum Alten zurückkehren. Sie hat da eine Klassensprecherin gespielt und 4 ehemalige Klassenmitglieder. Man trifft sich nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder. Und die Klassenlehrerin hatte dazu eingeladen, haben wir auch eine Frau gefunden, die eben so und so viel älter ist als Claudia Riese und als Klassenlehrerin fungieren konnte. Mhm. Und die hatte eingeladen und hatte darum gebeten, dass alle vielleicht sich mal bemühen, was aus ihrem Leben zu erzählen. Und 4 andere haben das tatsächlich gemacht. Claudia Riese spielt also jetzt die Klassensprecherin und die vier anderen. Die Klassensprecherin erzählt, wie es ihr ergangen ist, und die vier anderen erzählen auch, wie es ihnen ergangen ist. Und weil sie sich dazwischen durch ja umziehen muss, Perücke rauf oder runter und anderes Kleid an und so, haben wir einen fünften Klassenkameraden gefunden. Das war der Johnny Warrior. Ein Amerikaner, der hier in Ulm wohnt, den kennen auch unheimlich viele, der sehr gut singt. Und da haben wir gesagt, der ist eigentlich ein Besatzungskind. Und als sein Vater vor 30 Jahren nach Amerika zurückging, ist er auch mitgegangen und ist jetzt bis jetzt in den USA geblieben und kommt jetzt das erste Mal wieder. Und er hat dann seine Karriere, die er in Las Vegas gemacht hat, die hat er uns dann ein bisschen präsentiert, indem er jetzt zwischen diesen Rollen von Claudia Riese gesungen hat irgendwie. Ne? Und dann Anekdote am Rande, die Lehrerin, die wir da hatten, die hatte zweimal was Privates, also einmal hat ihr Sohn geheiratet und das andere Mal ähnlich auch, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube, sie hatte Geburtstagsrunden oder so. Und da haben wir jemanden gesucht und gefunden, das war dann der Hammer, das ist der jetzige stellvertretende Bürgermeister von Neu-Ulm, Albert Obert, der hat den Lehrer dann gespielt, ja, und der war früher tatsächlich mal im realen Leben Klassenlehrer von Claudia Riese. Ja, und der brachte die alten Notenbücher mit. Da konnte man Revue. Also das sind so Sachen am Rande, wo ich sage, das kann man so nicht durch ein geschriebenes Werk, was man eher im Verlag bestellt, geht, da gibt das gibt's das nicht. Ne? Ja. Oder wir haben eine Eigenproduktion gehabt, zum Beispiel, die hieß die Revue vom 20. Jahrhundert. Und da war die Idee da drin, auch am Ende, als alle die Frage hatten, gehen die Computer kaputt und so weiter. Nein, das Jahrhundert geht zu Ende. Und wir haben einen Baum auf der Bühne gehabt, richtig großes Gerät haben wir uns für den Konzertsaal, für die große Bühne geholt, aus dem Park irgendwo. Und da haben wir die Relikte, die Kulturreste des 20. Jahrhunderts aufgehängt. So verschiedene Sachen. Zum Beispiel Kassetten, die keiner mehr kennt später. Und die konnten ersteigert werden. Die haben wir dann versteigert da. Ne? Und da war einmal hing da ein Gedichtband von Trakl dran. Und da habe ich dann gesagt, hier ein Gedichtband von Trakl, wer möchte, ist das erste Gebot. Da rief unten einer 10 Schilling. Und ich sage, wie, kommen Sie aus Österreich? Trakl ist ja ein Österreicher, falls die Leute das nicht wissen. Kommen Sie aus Österreich? Ja. Er sagt, denken Sie, dass Sie mit dem Trakl über die Grenze kommen? Das war zu der Zeit, als der Haider noch ganz im Schwange war. Ne? Ja. Sag, wieso? Ja, ich sage, wissen Sie nicht die Geschichte, als der Jörg Haider im Buchladen war und an der Kasse ankommt und die Kassierin fragt, möchten Sie es eingepackt oder wollen Sie es gleich hier verbrennen? Also das sind so Sachen, das ist mir blitzartig eingefallen. Das kannst du natürlich nicht mit irgendeinem Stück machen, aber in dem Programm, wo du sowieso weißt, du gehst aufs Publikum zu, du willst von ihnen auch antworten und versteigerst das, ja. Eine andere Anekdote davon, die Kassette, die wir da hatten, die war insofern was Besonderes. Wir haben ein Programm gemacht, das hieß Sex aber mit Vergnügen, und in dem gibt es einen Orgasmuskurs in diesem Ding. Und dieser Orgasmuskurs hat festgeschrieben, jetzt von Dario Fo und Franka Rame, mehr von Franka Rame als von Dario Fo. Dieser Orgasmuskurs wird auf der Bühne sozusagen gespielt, und wir hatten da eine Kassette, die hat uns eine Sprecherin von einem anderen Radiostation eingesprochen und hatte ungefähr eine Länge von 5 Minuten. Und das war in dem Programm Sex aber mit Vergnügen ein absoluter Hammer. Und das ganze Programm war ein Hammer. Ja. Also war ein ganz tolles Stück und ja, also jetzt haben wir bei diesem Versteigerungsakt, haben wir jetzt die Kassette versteigert und haben immer gesagt, das ist in 50 Jahren eine Rarität, dann weiß keiner mehr, was das ist. Die ist sehr wertvoll. Mhm. Übrigens, die können Sie auch jetzt noch benutzen, allerdings leider ist schon ein bisschen gebraucht. Also vorne ist ein kleines Stück, was Sie nicht verwenden können, das ist so ein Orgasmuskurs drauf. Das hat so geführt, dass die Kassette die sofort, wollten. Ja, das wollen Sie unbedingt haben. Ja. Und das ist am teuersten weggegangen, einmal für 25 Euro damals.
Ja. Orgasmuskurs. Ja. Okay, also so eine Pornokassette.
Ja, also Audio. Nein, ja, Audio. Das war so gesagt, so ähnlich wie es diese also bestimmte andere Kurse gibt, so Yoga und so, ja. Ja, also wie man atmet und so weiter und dann so, damit man da zum Erfolg kommt. Es war nicht wirklich pornografisch, sondern sehr lustig irgendwie. Okay, ja. Also erotisch war es zum Teil, ja.
Also erotisch, okay.
Das ist es mit den Besonderheiten. Und jetzt haben wir zum Beispiel dieses Liebe und andere Katastrophen so fortgeführt, dass wir jetzt eingehen können auf bestimmte politische Gegebenheiten in der Umgebung. Also ich habe zum Beispiel eine Figur, die ist nur von der Idee her abgeklaut bei Georg Schramm, der ja diesen diesen Offizier da macht. Gut, die Uniform habe ich auch. Ich trete dann auch tatsächlich auf unter den Klängen des Radetzky-Marsches und sage dann also, dass dieser, den ich da habe, das ist also Oberstleutnant von Kellerhusen, AD, heißt nicht alter Dackel, nee, oder außer Dienst, sondern alter Dackel. Und warum der jetzt da ist, weil die Bundeswehr so wenig Leute hat, haben sie ein paar alte reaktiviert und die sollen in der Öffentlichkeit mit Bundeswehruniform rumlaufen, um Präsenz vorzutäuschen. Ah, ja, 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 auf 54-Euro-Basis. Und so dann, und der mokiert sich jetzt über die aktuelle Entwicklung und kommt dann auf bestimmte Sachen. Ich bin nicht ganz so bissig und nicht ganz so scharf wie der Schramm, weil das so die Erfahrung des Publikums dann so im Theater nicht ganz so gut verträgt. Das ist ein bisschen zu heftig dann. Es sei denn, sie fordern einen raus. Ja, ja, auf jeden Fall, so versuchen wir dann mit Dingen, die uns bewegen, dann auch einzugehen auf Zeitströmungen, auf Aktualitäten, manchmal auch lokal. Haben wir auch schon gemacht. Drei Männer im Boot hieß ein Programm, das wir auch in längerer Zeit gespielt haben. Das sind die drei Männer im Boot, die da am Rathausplatz in Neum stehen. Ja. Und wir haben die drei Männer im Boot dargestellt. Wir hatten uns ein Boot gebastelt. Da stand auf der Bühne und dann standen wir zu dritt dahinter. Und dann hat sich der eine darüber gekümmert, so eine Scheiße. Immer darüber gucken, immer nach Ulm, immer auf diese Stadtmauer und so weiter. Ja. Also nee, ja. Aber wenn man nach rückwärts guckt, was sieht man denn da? Dann ist auch nicht viel zu sehen und so weiter. Also ich kann es jetzt nur so etwa, ja, der Text ist natürlich ausgefallen, wenn man ihn direkt im Kopf hat, so ganz aus dem Stegreif kann ich jetzt auch nicht reproduzieren. Aber das sind dann, wie gesagt, so Besonderheiten, die vielleicht in der gesamten Umgebung hier auch so nicht geboten werden. Natürlich verdammt schwer für Ulm und Neu-Ulm Programme zu machen, immer wieder neu. Ich meine, wenn man so einen Kabarettisten sieht, ob jetzt Priol oder der Pelzig oder so, ja, die machen vielleicht ein, zwei Programme im Jahr und damit reisen die überall rum. Das, hier musst du am Ort bleiben und ob du so viel Publikum findest, was dann zu bestimmten Programmpunkten dann immer wieder dann auch kommt, das ist halt die Frage. Das ist die Schwierigkeit. Also wenn wir damit auf Wanderschaft gehen würden, wäre es einfacher. Dann könntest du mit einem Programm natürlich ganz schön was reißen. So war es mit Liebe und anderen Katastrophen. Das haben wir auch in der ganzen Bundesrepublik gespielt, unter anderem zum Beispiel mal in Kiel. Und da haben die Kieler Nachrichten, die einzige Landeszeitung da in Schleswig-Holstein, auf der ersten Seite die Überschrift gehabt, nicht nur Loriot kann Loriot spielen. Mhm. Und die Kritik war dann so glänzend, dass wir beim nächsten Gastspielort, wo wir waren, das war in Flensburg, gefragt wurden, ob wir am nächsten Samstag nach der Vorstellung noch eine Nachtvorstellung machen. Mhm. Da haben wir eine Nachtvorstellung gemacht, um 10:30 nach der ersten dann. Und in dieser Nachtvorstellung war ein Mann drin, der in die erste Vorstellung nicht mehr gekommen war, weil die auch schon ausverkauft war. Ja. Und er hatte zwei Schäferhunde mit sich. Das war im Januar, es war 15 Grad minus und er wollte die Schäferhunde nicht im Auto lassen. Und da hat der Theaterleiter gesagt, ja, die Hunde kommen aber nur rein, wenn sie normal zahlen. Und da hat er für seine beiden Schäferhunde je 25 Mark bezahlt und er 25 waren 75 Mark, um jetzt unser Loriot-Arm zu sehen. Also so kann man mit verschiedenen Dingen natürlich Erfolg haben, aber wie gesagt, Eigenproduktionen, die haben eine begrenzte Haltbarkeit. Also da kannst du sagen, bei 20 Vorstellungen hier in unserer Gegend, dann ist das Publikum dafür aufgebraucht.
Stichwort Eigenproduktion, heißt das auch, dass ihr ein eigenes Ensemble habt oder ist das ein bisschen anders zu sehen?
Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die mehrfach schon bei uns gespielt haben und wir gucken natürlich immer, dass wir die dann auch wieder aktivieren, wenn eine ähnliche Rolle anliegt. Wir könnten uns niemals leisten, bei den geringen Geldern, die wir haben, die meisten verstehen das ja gar nicht, das Geld ist so gering, da kann man nicht viel mitmachen, da könnten wir nicht einfach nur anstellen und dann die auch brach liegen lassen. Also wir können nur mit jemand arbeiten, der dann auch tatsächlich auf der Bühne eingesetzt werden kann und es ist ja so, jedes Stück hat doch eine andere Konstellation. Yeah. Ja, und dann musst du immer wieder gucken, dass du jemanden findest. Und es ist, wenn wir zahlen relativ gut. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist bei uns die Wohnmöglichkeit. Hier in der Gegend eine kleine Wohnung zu kriegen für eine begrenzte Zeit ist außerordentlich schwierig. Und die Schauspieler, die da jetzt engagiert werden, haben manchmal Freunde hier oder einem ist es gelungen, in einer WG hier in der Platzgasse so sich einzunisten, sozusagen, dass sie sich immer freuen, wenn er kommt. Und wir wissen dann auch, was wir an denen haben. Die wissen schon, was bei uns abläuft. Mhm. Ja, insofern ist es so, dass man natürlich manche Leute, die bei uns dann 5, 6, 7 Produktionen machen, aber ist natürlich auch so, dass wir wieder welche ganz neu haben. die dann irgendwie, und da haben wir eigentlich von dem, was wir so machen, und man kann im Internet sehen, was wir alles gespielt haben, man kann die Kritiken lesen, man kann die Fotos angucken und so weiter, man kann die Publikumsstimmen sich ansehen, da haben wir haben eigentlich keine Schwierigkeiten nachzubesetzen oder Leute zu finden.
Aber wie konkret findet ihr neue Leute? Melden die sich selber oder sucht ihr die, macht ihr Annoncen? Wie geht es?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstmal, ich bin ziemlich viel im Internet unterwegs und auch auf sozialen Plattformen zum Beispiel, und ich behaupte mal ganz schlicht, wer da wirklich richtig unterwegs ist und sich das alles anguckt, der hat viele Möglichkeiten, sich so eine Art Internetmenschenkenntnis anzuschaffen. Also wenn ich gucke, welcher Kollege was da postet die ganze Zeit, wie er reagiert auf aktuelle Geschichten, was er zum Thema Erdogan meinetwegen oder Böhmermann sagt oder wo er mal anliked oder sowas, ja. Und die habe ich dann also sozusagen in meinem Freundeskreis und die kann ich dann direkt über eine PN anschreiben. Ja, das mache ich dann auch. Und wenn ich gar nicht zu Rande komme, dann kann ich über Portale gehen wie Theaterjobs.
Ah ja.
Da sind alle Schauspieler und Regisseure, die potenziell frei sind. Ja. Jetzt aber zum Beispiel haben wir für den September eine Kollegin oder einen Kollegen gesucht, der uns für 14 Tage bei einer Produktion als Supervisor dient. Der also, wenn die Produktion fast schon fertig ist, dann da ist und so den Feinschliff macht und drüber guckt. Das habe ich auf Facebook gepostet in einem bestimmten Portal, Schauspieler, Regisseure und so. Ganz knapp. Daraufhin haben sich gleich 4 gemeldet. Mhm. Bei 2 war klar, das geht nicht, weil die Entfernung zu groß ist und so. Bei den anderen 2 ging's und da bleibt jetzt eine wahrscheinlich von über aus München und die sagt, sie fährt hin und her, pendelt, kann man ja zwischen München und so. Ja. So machen ja andere auch, nach Stuttgart oder München pendeln und diese Zugfahrt von 1 Stunde in eine Richtung. Und so geht das dann. Also das ist recht gut. Ja. Und dann ist aber so, es werden auch gegenseitig weiter welche empfohlen. Und letztlich muss man sagen, trotz der vielen Schauspieler, die es gibt nur wenige, die immer wieder beschäftigt sind und die haben untereinander alle Kontakt irgendwann nach der dritten Station. Ach, du hast mit dem da gespielt und der gesagt, ihr habt da gerade ein neues, da hätte ich einen oder so. Ja. So, ne? Oder jetzt zum Beispiel spielen wir das Abschiedsdinner im September, da habe ich gestielt geguckt, gibt es Kollegen, die Rolle des Antoine, der da drin vorkommt, schon gespielt haben irgendwo. Und da habe ich einen gezielt angesprochen. Bist du frei? Was machst du denn gerade? Guck dir mal unsere Konditionen an. Das wäre unsere Vertragslage. Der studiert das und sagt, gut, finde ich gut. Ich habe auch eine Möglichkeit, hier zu wohnen. Also Internet ist eigentlich aus meiner Sicht im Moment für so eine Bühne, wie wir sind, fast unverzichtbar.
Du bist also Facebook?
Ja, Twitter und habe einen eigenen Blog.
Bist du viel auf Facebook?
Bitte?
Postest du viel auf Facebook?
Ja, schon. Gut, also manchen zu viel.
Ja, gut, okay, aber dann habe ich dich wohl nicht in meinem Kreis drin irgendwie, weil wenn du viel posten würdest, dann wäre es mir aufgefallen, muss ich dich mal adden.
Ja.
Also, oder liken oder irgendwas.
Ja,
ja gut, ein kleiner Blick auf die Uhr sagt, so eine ganz kurze Musikpause, wahrscheinlich werde ich früher rausgehen noch und dann sollten wir aber noch ein bisschen was über die aktuellen Produktionen sagen, also nicht nur über Liebe und andere Katastrophen für Fortgeschrittene, sondern auch über die anderen Dinge. So, gleich wieder raus mit der Musik und unser Theater in Neu-Ulm. Ja, Heinz, was steht an?
Ja, wir haben ja diesmal doch ein Sommerprogramm gemacht. Da sind jetzt noch 4 Vorstellungen von Liebe und andere Katastrophen für Fortgeschrittene. Und dann kommt zum Abschluss am 7. August, Sonntag, wenn es gutes Wetter gibt, da im Innenhof der Museen am Petrusplatz, der Bernd Lafrenz, der Solokünstler, der 9 Shakespeare-Produktionen auf Lager hat, die er solo spielt mit Masken und so weiter. Also sehr ausgewiesen Bernd Lafrenz, eigentlich so in dem Bereich der Könner in Deutschland. Den konnten wir engagieren. Und der spielt Ein Sommernachtstraum von Shakespeare, weil es ja 400 Jahre Shakespeare dieses Jahr und da passt es ganz gut. Dann geht es in die Pause nochmal, in der wir uns dann vorbereiten auf den Herbst. Da fangen wir an mit einer Vorspielzeit, da spielen noch 5-mal die geheimen Leben von Henry und Alice. ein Zwei-Personen-Stück, ein Ehepaar, das also in Alltagsroutine im Eheleben versandet ist und als einzigen Aufhänger für irgendwelche Dinge ihren Goldfisch, seinen Goldfisch hat. Und die kommen irgendwo auf den Dreh, dass sie was anderes machen müssen und haben so Tagträume, die sie ausleben. Und das ist sehr witzig, wie das dann also abgeht, wenn die Frau dann sich mit dem Staubsaugervertreter sozusagen imaginär vergnügt.
Ah, wie bei Loriot.
Ja, so ungefähr. Und der Mann also denkt, also dass er mit irgendeiner Party-Löwin dann da irgendwie große erotische Abenteuer hat. Und ja, also sehr witzig und ansehenswert. Danach, nach dieser Vorspielzeit, kommt dann ein Wochenende, da haben wir richtig heißes Programm, geht los mit einem Mittwoch. Da haben wir den bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn zu Gast. Das ist ein Trio aus München und Umgebung. Otto Göttler, der auch die unverschämte Wirtshausmusik macht. Ein bayerisches Urgestein, der auch sehr kabarettistisch, witzig, Knitz und alle möglichen Instrumente spielt, von der singenden Säge über irgendwelche Quetschkommoden verschiedener Art und so weiter. Und eben eine Frau und einen Mann als im Trio hat. Und die machen die Generalprobe für ihr neues Programm bei uns. Am nächsten Tag dann, das ist dann der Donnerstag, machen wir etwas, was wir vorgestern hier das erste Mal gemacht haben. Es ist Literaturguerillos von der Calliope wild geküsst. Calliope ist die Muse der Dichtkunst. Das ist verwickelt zu erklären, aber es ist ein Programm, was alle Leute, die mit Literatur zu tun haben, höchst interessieren könnte. 6 oder diesmal werden es dann 4 sein, lokale Autoren imitieren, plagiieren, berauben berühmte, bekannte Schriftsteller. Alle müssen den ersten Satz immer gleich machen und sich dann eine eigene Geschichte ausdenken. Und das Publikum darf hinterher raten, welche Geschichte in einer Runde dann geklaut war oder welche die echte war. Das ist also eine sehr interessante Sache, fanden wir. Das ist sowas, was hat noch kein anderer gemacht. Das war eine Welturaufführung. Das ist eine von unseren wirklich ganz speziellen Ideen.
Was sind das für Autoren?
Ja, hier war es der Bernd Rindle, die Fee Katrin Kanzler, die Corinna Wagner und der Jörg Neugebauer. Und ich hatte mich auch erfrecht, mich in diese Runde einzubringen, weil ich ja auch ziemlich viel schreibe und auch, glaube ich, habe auch ganz gute Geschichten gefunden. Und habe mir noch einen Kollegen, Roberto Beniamini, der konnte nicht selbst anwesend sein. Also da haben wir 6 gemacht. War ein bisschen lang, so steht es auch heute in der Zeitung, in der Rezension. Nee, da machen wir es nur mit 4 und ich trete da mal zurück und den Roberto, der nicht da sein kann, lasse ich dann auch weg. Dann haben wir es nur mit 4 und dann ist es kurz genug und es ist erspannend bis dort hinaus. Das ist ganz toll. Und die Werke sind zum Beispiel, Er ist wieder da von Timo Wermes, also der erste Satz, und da habe ich natürlich ganz lange dran gearbeitet, um diese Sätze zu finden und dann eine entsprechende Stelle, die ja auch dann im Original gelesen wird, die etwa so lang ist, dass man sie verträgt und die aber doch in sich geschlossen ist. Also, ja. Und die anderen haben dann eben eine entsprechende Geschichte, nur der erste Satz war identisch und dann haben sie eine eigene Idee gefunden. Und da waren tolle Ideen dabei. Also war richtig gut. Und das Publikum hat entweder ein Buch von dem gewonnen, der in jeder Runde das Original gelesen hat, oder hat eine Flasche Sekt gewonnen. Gut, das ist das. Dann kommt am nächsten Tag, an dem September-Wochenende, kommt Theatersport, Impro-Theater mit den Showbuddies, die bei uns jetzt in Zukunft immer mal wieder zu Gast sein werden. Wobei das Theater Neu-Ulm, Claudia Riese und ich, überhaupt Theatersport für die hiesige Gegend gefunden und etabliert haben. Wir haben 3 Jahre lang selbst gemacht und dann aber irgendwann haben wir gesagt, das geben wir ab.
Theatersport, was ist das? Turnt man auf der Gegend, auf der Bühne rum?
Ja, das ist improvisiertes Theater. Also Theatersport deshalb, weil man das auch machen kann.
Als Sport oder Sport?
Sport.
Sport.
Das kann man auch machen, indem man 2 Mannschaften gegeneinander spielen lässt und das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Da gibt es mehrere Programme. Das eine heißt Gurke oder Banane. Also das Publikum gibt die Banane dem, der in einer bestimmten Szene besser war als der andere. Also es ist so ein Wettbewerb. Aber Impro-Theater an sich heißt, dass es kein festes Programm gibt, sondern das Publikum gibt vor, was gespielt werden soll, das Thema und auch die Inhalte und so. Also es ist eine ziemlich gute Geschichte auch. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir am 1. Oktober, das ist dann der Samstag in derselben Woche, also wie gesagt, geballtes Programm bis dort hinaus, die Premiere von Das Abschiedsdinner, das ist ein festes Stück. Wir haben ja noch weitere Premieren, die nächste Premiere heißt dann Unsere Frauen, 3 Männer auf der Bühne, keine Frau, aber sie reden über ihre Frauen und das ist auch schon ziemlich heftig und heiß da, das wird auch Publikum sehr interessieren. Es sind auch jetzt schon viele Bestellungen für das. Und dann kommt am ersten Weihnachtstag ein Solo von Frau Riese, heißt Verliebt, Verlobt, Verschwunden. Da kann sie sich richtig austoben. Das Stück kommt aus Österreich, ein österreichischer Autor. Das haben wir in München gesehen, in der Komödie im Bayerischen Hof und waren da ziemlich begeistert und haben uns die Rechte erworben, dass wir es auch spielen dürfen. Und dann kommt noch im Februar ein neues Stück raus, das heißt Unbeschreiblich weiblich. Und das ist geschrieben von einer jungen Frau, die in dem Stück mitspielt, deren Stück wir spielen, die im Stück mitspielt. Es gibt noch drei weitere Frauen und einen Mann. Also das ist ein 5-Personen-Stück.
Unbeschreiblich weiblich, Nina Hagen war doch da was. Da, in irgendeinem Refrain kommt
ja,
da was. Drum. Darum fühle ich mich augenblicklich unbeschreiblich weiblich.
Ja. So singt sie. Und die vier Frauen sind ja sozusagen in einer Psychositzung. Und das ist auch ziemlich witzig.
Gruppentherapie.
Ja, ja. Und wie gesagt, die Autorin spielt mit. Das Stück hat sie schon in München gespielt und sie haben es in Nördlingen zum Beispiel. Und da freuen wir uns auch drauf. Also wir haben 4 solche richtig festen Produktionen und für die kann man auch neuerdings bei uns ein Abo erwerben. Das heißt, wer das will, kann sagen, ich möchte in der Premiere sitzen, in der Reihe 2 auf den Plätzen 7 und 8 immer, und dann zahlt er halt vorweg. Und der Vorteil ist für ihn, wenn er die 4 gleich auf einen Schlag bucht, dass er dann jede Vorstellung um 3 € vergünstigt bekommt. Mhm. Und
immer die Plätze hat, sich,
immer die Plätze
drum,
hat ja.
sich da nicht ja. drumrangeln. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, das ist jetzt eher so nebensächlich, weil vorher haben wir ja mit dem Theatersport, das, was ich gemeint habe, sei Sporttheater. Es gibt ja Musiktheater, warum eigentlich auch nicht Sporttheater? Ja. Könnten wir ja auch mal was machen. Ja. Gut, Heinz, wenn ich so auf die Uhr gucke, meine Standard-Schlussfrage, was habe ich vergessen, was möchtest du noch loswerden?
Also ich wollte eigentlich loswerden, dass man Theater nicht als verstaubte Kiste ansehen sollte. Ich hoffe, das habe ich ein bisschen deutlich machen können. Man sollte auf unsere Webseite gucken, die heißt einfach theater-neu-ulm.de oder Theater-Neu-Ulm bei Google eingeben, kommt man sofort natürlich zu uns und da hat man alle Informationen und ich glaube, wenn man da richtig stöbert, dann überzeugt das auch. Wir sind auch mobil, also auf Handys mit einer Mobilseite, also auch da dieselbe einfach eingeben bei Google Theater-Neu-Ulm und dann kommt man auf uns. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Und dann bei Facebook und Google Plus.
Da, ja, ja, für Google Twitter, Plus und für Twitter und ja, wo man so, ich blogge auch, also gibt es auch und alles Mögliche.
Jo. Heinz, spannend, was du uns so zu erzählen gehabt hast. Ich fand es eine sehr kurzweilige Sendung. Und ich wünsche dir und deinem Ensemble, auch der Claudia, sehr viel Erfolg, sehr viel Freude weiterhin. Und ich denke, du warst wahrscheinlich nicht zum letzten Mal Gast bei mir. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Und sehen wir uns vielleicht dann auch mal im Theater hier einige, die mich gehört zu hören haben.
Das war die Plattform. Bei uns zu Gast Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm. Und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.